Rainer, lies mal vor.
22. Kapitel. Jonathan Harkers Tagebuch. 3. Oktober. Ich muss etwas tun, sonst werde ich wahnsinnig. Deshalb schreibe ich dieses Tagebuch. Es ist jetzt 6 Uhr. In einer halben Stunde wollen wir im Studierzimmer zusammenkommen, um zu essen. Van Helsing und Dr. Seward stimmen darin überein, dass wir kräftig essen müssen, wenn wir etwas leisten wollen. Unsere größte Leistung aber wird heute von uns gefordert werden. Jedenfalls darf ich nicht aufhören zu schreiben, damit ich nicht nachdenken muss. Alles, Großes und Kleines, muss niedergelegt werden. Vielleicht lernt uns gerade das Kleinste am meisten. Jedenfalls konnten Mina und ich nicht schlimmer belehrt werden als durch unser heutiges Erlebnis. Aber wir dürfen die Hoffnung und das Vertrauen nicht verlieren. Meine Frau sprach eben davon, wie unsere Treue sich in Leid und Not bewährt habe, und die Tränen rannen ihr dabei über die Wangen. Wir müssen noch weiter ausharren bis zum Ende. Das Ende. Mein Gott, was für ein Ende! An die Arbeit, an die Arbeit! Als Dr. Van Helsing und Dr. Seward von der Besichtigung der Leiche Renfields zurückkamen, gingen wir sofort mit Eifer daran zu beraten, was zunächst zu geschehen habe. Zuerst erzählte Dr. Seward, dass sie beim Eintritt in das Zimmer unter uns Renfield auf dem Boden liegend gefunden hätten. Sein Gesicht war ganz zerschlagen und eingedrückt und das Kreuz war gebrochen. Dr. Seward fragte den Wächter, der auf dem Gang Aufsicht gehabt hatte, ob er etwas Verdächtiges gehört habe. Er sagte, er habe sich eben ein wenig niedergesetzt, als er laute Stimmen in dem Zimmer vernahm und Renfield mehrere Male ausrufen hörte, »Gott! Gott! Gott!« Danach habe er einen Fall gehört, und als er dann eintrat, fand er ihn auf der Diele liegend, mit dem Gesicht nach unten, genau wie die beiden Ärzte ihn gesehen. Van Helsing fragte ihn, ob er eine oder mehrere Stimmen gehört habe, worauf er keine bestimmte Antwort zu geben vermochte. Allerdings habe er anfangs gemeint, 2 Stimmen zu vernehmen. Da aber doch weiter niemand in dem Zimmer war, konnte es eben nur eine gewesen sein. Das aber glaubte er beschwören zu können, dass das Wort Gott von dem Patienten ausgerufen wurde. Dr. Seward sagte, als wir allein waren, er wünsche nicht allzu genau auf die Sache einzugehen. Man müsste auf eine gerichtliche Untersuchung gefasst sein, die doch nie ein Resultat zutage fördern würde, da niemand an die Sache glaubte. So wie die Dinge lagen, meinte er, aufgrund der Zeugenaussage des Wärters einen Totenschein darüber ausstellen zu dürfen, dass Renfield durch Fall aus dem Bett verunglückt sei. Falls die Polizei doch noch eine Untersuchung verlangen würde, könnte man sie immer noch vor sich gehen lassen. Ihr Resultat wäre dann das gleiche. Als wir darüber sprachen, welches die nächsten Schritte seien, die wir vornehmen müssten, beschlossen wir vor allem, Frau Mina wieder vollkommen ins Vertrauen zu ziehen, dass nichts, auch nicht das Schmerzlichste, ihr verborgen bleiben dürfte. Sie selbst war mit dieser Wendung einverstanden, und es war rührend, sie mitten in ihrem Elend und ihrer Trauer so tapfer zu sehen.
»Nichts darf mehr verheimlicht werden«, sagte sie. »Leider haben wir bisher zu viel Geheimnisse gehabt. Außerdem kann es ja nichts geben, das mir mehr Leid schaffen könnte als jenes, das ich schon erleben musste und noch jetzt trage. Was auch immer sich ereignen möge, für mich kann es nur neue Hoffnung, neuen Mut bringen.«
Van Helsing hatte sie aufmerksam angesehen, während sie sprach, und sagte dann plötzlich, aber ruhig,
»Liebe Frau Mina, fürchten Sie nichts. Nicht für sich selbst, sondern für andere von Ihrer Seite. Nach all dem, was geschehen ist.«
Ihr Gesicht nahm einen entschlossenen Ausdruck an, aber ihre Augen leuchteten mit dem hingebenden Glanz von Märtyreraugen, als sie antwortete,
»Nein, ich weiß genau, was ich zu tun habe.«
»Wie meinen Sie das?«
fragte er freundlich, während wir uns schweigend verhielten, denn jeder hatte ihre Worte in seinem Sinn aufgefasst. Ihre Antwort lautete ruhig und sachlich, als wolle sie lediglich eine Tatsache konstatieren.
»Wenn ich an mir selbst, und ich werde mich scharf beobachten, ein Zeichen finde, dass ich einem meiner Lieben Schaden zufüge, werde ich sterben.«
Sie werden sich doch nicht selbst töten wollen?«
fragte er heiser. »Gewiss, wenn nicht ein Freund mir zuliebe mir diesen Schritt, diese Qual erspart.« Sie sah ihn dabei bedeutungsvoll an. Er hatte bisher gesessen, nun aber stand er auf, trat nahe an sie heran und legte seine Hand auf ihren Kopf, indem er feierlich sagte:
»Mein liebes Kind, hier steht einer, der Ihnen das Furchtbare ersparen wird, wenn es zu Ihrem Besten geschehen müsste. Ich würde es meinem Herrgott gegenüber schon zu verantworten wissen, wenn ich Ihnen in dem Augenblick, wo es nötig würde, einen sanften, leichten Tod verschaffte. Sie sind meiner Treue sicher? Aber mein Kind...«
Einen Moment schien er erschüttert und ein tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust. Er überwand die Rührung und fuhr fort.
»Hier sind ja einige, die sich gerne zwischen Sie und den Tod werfen. Sie dürfen nicht sterben. Keines anderen Hand braucht Ihnen den Tod zu geben, noch weniger aber Ihre eigene. Bis der andere, der Ihr junges Leben vergiftet hat, wirklich zu Tode gebracht ist, dürfen Sie nicht sterben. Denn wenn jenes noch nicht geschehen ist, würden Sie nach Ihrem Tod so werden wie er. Nein, Sie müssen leben bleiben. Sie müssen sich ans Leben klammern und sich schonen, wenn auch der Tod jetzt für Sie eine unaussprechliche Wohltat wäre. Sie müssen sich gegen den Tod selbst zur Wehr setzen, ob er nun in Schmerz oder in Freude, bei Tag oder bei Nacht, in Sicherheit oder Gefahr zu Ihnen kommt. Um Ihrer unsterblichen Seele willen bitte ich Sie, sterben Sie nicht. Nein, denken Sie nicht einmal daran, bis das große Übel abgewendet ist.«
Frau Mina wurde bleich wie der Tod, schauderte und zitterte. Wir alle waren schweigsam und wussten keine Hilfe. Schließlich beruhigte sie sich aber und streckte ihm dann die Hand hin, indem sie freundlich und doch traurig zu ihm sagte:
»Ich verspreche Ihnen, mein Freund, dass ich, wenn Gott mich leben lässt, ihm nicht in den Weg trete, bis der entsetzliche Druck von uns genommen ist.« Sie war so tapfer, dass wir uns im Herzen gelobten, unentwegt für sie zu kämpfen und auszuhalten.
Dann begannen wir über unsere nächsten Aufgaben zu sprechen. Ich sagte ihr, dass sie alle Papiere im Geldschrank aufbewahren solle, ebenso alle Aufzeichnungen, Tagebücher und Phonographenwalzen, die etwa noch entstehen sollten. Auch, dass sie die Berichte sammeln sollte wie früher. Sie war sehr erfreut. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck erfreut in einer so grausigen Angelegenheit anwendbar ist, dass sie nun endlich wieder eine Beschäftigung zugewiesen erhielt. Wie gewöhnlich hatte Van Helsing schon wieder voraus überlegt und war damit beschäftigt, unser Werk genau festzulegen.
»Es ist vielleicht gut«, sagte er, »dass wir bei unserer Zusammenkunft nach der Besichtigung von Carfax beschlossen haben, nichts mit den Kisten zu tun, die dort standen. Hätten wir das getan, so hätte der Graf wohl Argwohn gefasst und unsere Absicht erraten. Zweifellos hätte er dann auch Maßregeln getroffen, unsere Pläne bezüglich der anderen Kisten zu vereiteln. Aber jetzt kennt er unsere Absichten nicht. Noch mehr, er hat wahrscheinlich gar keine Ahnung davon, dass wir über Mittel verfügen, seine Schlupfwinkel zu sterilisieren, so dass er sie nicht mehr benutzen kann. Wir wissen nun so viel über ihre Verteilung, dass wir nach dem Besuch des Hauses in Piccadilly auch die Spuren der letzten von ihnen zu finden vermögen. Auf dem heutigen Tag beruht unsere Hoffnung. Dieselbe Sonne, die heute über unserem Elend aufgegangen ist, leuchtet uns zu unserem Werk. Bis sie zur Rüste geht, muss das Scheusal in der Gestalt verbleiben, die es angenommen hat. Es ist an die Bedingungen seiner irdischen Hülle gebunden. Er kann sich nicht unsichtbar machen und auch nicht durch Ritzen, Löcher oder Spalten verschwinden. Wenn er durch eine Tür will, muss er sie öffnen, wie jeder Sterbliche. Wir müssen also heute alle seine Schlupfwinkel ausfindig machen und sterilisieren. So werden wir ihn, wenn wir ihn nicht bei dieser Gelegenheit antreffen und vernichten können, auf irgendeinem Platz in die Enge treiben, wo wir ihn dann in kurzem fangen und vernichten.«
Hier stand ich auf, denn ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Minuten und Sekunden, die doch so kostbar für Minas Leben und Glück waren, ungenütz dahinschwanden, dass wir plauderten, anstatt zu handeln. Aber Van Helsing hob warnend die Hand.
»Mein Freund Jonathan«, sagte er, »in diesem Fall ist der schnellste Weg der längste, wie es in meinem Heimatland heißt. Wir werden alle handeln. Und zwar werden wir mit verzweifelter Geschwindigkeit handeln, wenn die Zeit gekommen ist. Überlegen Sie doch, dass dieses Rätsels Lösung höchstwahrscheinlich in dem Haus in Piccadilly eingeschlossen ist.« Der Graf kann mehrere Häuser gekauft haben. Von Ihnen wird er jedenfalls Kaufverträge, Schlüssel und andere Dinge besitzen. Es gibt doch genug solcher Dinge, die er doch irgendwo aufbewahren muss. Warum soll er sie nicht hier aufbewahren, wo es so ruhig ist? Mitten im Zentrum, wo er doch zu jeder Zeit von vorn oder von rückwärts hereingelangen kann, wo in dem großen Straßenverkehr keine Seele sich um ihn kümmert. Wir werden erst dorthin gehen und das Haus durchsuchen. Wenn wir seine Geheimnisse kennen, dann tun wir das, was Freund Arthur in seiner Weidmannssprache die Röhren verstopfen nennt, und fallen dann über den alten Fuchs her. Nicht wahr?
»Dann wollen wir aber sofort daran gehen«, rief ich. »Wir verschwenden kostbare Zeit.«
Der Professor regte sich nicht und sagte,
»Wie aber kommen wir in das Haus in Piccadilly?«
»Irgendwie«, rief ich. »Wir brechen dort ein, wenn es nötig ist.«
»Und wie steht es mit der Polizei? Wird sie nicht gleich zur Stelle sein und was wird sie sagen?«
Ich war ärgerlich. Aber ich wusste, dass er seine Gründe haben musste, wenn er noch zurückhielt. Ich sagte deshalb so ruhig, als ich vermochte, »Warten Sie nicht länger als unbedingt nötig. Sie wissen doch sicherlich, welche Qualen es für mich bedeutet.«
»Gewiss, lieber Freund, ich weiß es. Glauben Sie mir, wir wollen alle Ihre Qualen doch nicht noch vermehren. Aber denken Sie selbst darüber nach. Was können wir tun, solange noch nicht alle Welt auf den Beinen ist? Dann allerdings ist unsere Zeit gekommen. Ich habe nachgedacht und bin zu dem Resultat gekommen, dass der einfachste Weg eben doch der beste ist. Wir wollen in das Haus gelangen, aber wir haben keinen Schlüssel. Verhält sich das so?«
Ich nickte.
»Nun, stellen Sie sich vor, Sie wären in der Tat der Eigentümer des Hauses und könnten aus irgendeinem Grund nicht hinein. Stellen Sie sich weiter vor, der Gedanke an einen Einbruch läge Ihnen vollkommen fern. Was würden Sie tun?«
Ich ließ einen geschickten Schlosser holen und beauftragte ihn, das Schloss zu öffnen.
»Und was wäre mit der Polizei? Würde sie einschreiten oder nicht?«
»Oh nein, wenn sie weiß, dass der Mann eigens zu diesem Zweck engagiert ist.«
»Dann«,
er sah mich scharf an,
»ist das Einzige, was an der Sache unbekannt ist, die Absicht des Arbeiters, und es liegt im Belieben des Polizisten zu glauben, ob der Mann ein gutes oder ein schlechtes Gewissen hat. Der Polizist muss wirklich ein sehr eifriger Mann und fähig sein, Gedanken zu lesen, wenn er sich in die Sache hineinmischt. Nein, Freund Jonathan, Sie können hunderte von Schlössern an leeren Häusern hier in London oder in jeder Stadt der Welt öffnen lassen. Sie müssen sich nur stellen, als hätten Sie das Recht dazu. Und wenn es zu einer Zeit geschieht, wo solche Dinge in der Regel zu geschehen pflegen, wird niemand Einspruch erheben. Ich habe eine Geschichte von einem vornehmen Herrn gelesen, der ein Haus in London besaß. Er verreiste nach der Schweiz, um die Sommermonate dort zu verbringen, und schloss sein Haus ab. Da kam ein Dieb und stieg durch das Hinterfenster ein. Er begab sich nach vorn, öffnete die Läden an der Front und ging im Haus aus und ein, alles vor den Augen der Polizei. Dann hielt er eine Auktion in dem Haus ab, schrieb sie vorher aus und ließ große Zettel aushängen. Später verkaufte er dann noch alles Eigentum des anderen an einen Händler. Schließlich ging er noch zu einem Baumeister, verkaufte ihm das Haus und schloss mit ihm einen Vertrag, dass es in kurzer Zeit abgerissen und der Schutt entfernt sein müsse. Die Polizei und die Behörden unterstützten ihn dabei in jeder Weise. Als dann der Besitzer von seinem Schweizer Aufenthalt zurückkehrte, fand er an der Stelle, wo sein Haus gestanden, einen leeren Platz. Es war alles ordnungsgemäß geschehen. Ebenso werden wir bei unserem Werk verfahren. Wir gehen natürlich nicht zu einer Zeit, wo die Polizisten noch zu viel zu denken haben, deshalb gegen uns Verdacht schöpfen könnten. Wir beginnen erst nach 10 Uhr, wenn schon viele Leute unterwegs sind. Zu einer Zeit, in der wir auch als Eigentümer des Hauses eventuell diese Dinge vornehmen lassen würden.
Ich konnte nicht umhin, ihm innerlich Recht zu geben. Die schreckliche Hoffnungslosigkeit in Minas Antlitz ward einen Augenblick von einem Strahl der Hoffnung verdrängt, den der praktische Rat hervorrief. Van Helsing fuhr fort.
»Wenn wir einmal im Haus sind, werden wir weitere Anhaltspunkte finden. Jedenfalls kann ein Teil von uns dort bleiben, bis die anderen die Plätze gefunden haben, wo sich noch Erdkisten befinden sollten. In Bermondsey und in Mileland.«
Lord Godalming erhob sich. »Vielleicht kann ich mich hier nützlich erweisen«, sagte er.
»Ich will meinen Leuten telegrafieren, dass sie Wagen und Pferde dahin schicken, wo wir sie bedürfen.«
»Ciao, ciao, mein lieber Freund«,
erwiderte Morris.
»Es ist ja eine Prachtidee von dir, alles für den Fall bereitzuhalten, dass wir Eile haben sollten. Aber meinst du denn nicht, dass eine unserer eleganten Equipagen mit Wappenschild in einer Nebenstraße von Walworth oder Mile End zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen würde? Ich halte es für zweckmäßiger, wenn wir Droschken nehmen, falls sich das Bedürfnis ergeben sollte, nach dem Süden oder Osten zu gelangen. Sogar diese müssten wir in der Nähe unserer Arbeitsstelle warten lassen.«
»Freund Quincy hat recht«,
sagte der Professor.
»Sein Kopf ist, wie man so schön sagt, in gleicher Höhe mit dem Horizont. Es ist eine böse Sache, die wir vor uns haben. Je weniger Leute uns dabei zusehen, umso besser.«
Minas Interesse an der Sache wuchs zusehends. Ich war froh, dass die Beschäftigung mit dieser Angelegenheit sie die grässlichen Ereignisse der Nacht etwas vergessen ließ. Sie war blass, fast gespensterhaft blass und so schwach, dass ihr die Lippen herunterhingen und die etwas hervorstehenden Zähne sehen ließen. Ich ließ mir nichts anmerken, um ihr nicht neuen Gram zu bereiten. Aber das Blut stockte mir in den Adern, wenn ich daran dachte, was der Graf seinerzeit aus Lucy gemacht hat. Bis jetzt war ja noch kein Anzeichen dafür vorhanden, dass die Zähne schärfer wurden, denn die Zeit war noch zu kurz. Immerhin aber hatten wir alle Ursache, ängstlich zu sein. Als wir darauf zu sprechen kamen, in welcher Reihenfolge wir die verschiedenen Tätigkeiten vornehmen und wie wir die Kräfte verteilen wollten, gab es wieder neue Zweifel. Schließlich kamen wir darin überein, ehe wir uns nach Piccadilly begaben, den zunächst liegenden Schlupfwinkel des Grafen zu zerstören. Für den Fall, dass er es zu früh bemerkte, wären wir im Zerstörungswerk doch schon etwas voraus. Sein Erscheinen in materieller Gestalt und gerade in seinem schwächsten Zustand würde uns weitere wertvolle Anhaltspunkte liefern.